Chantal.
Ja?
Oh, leise.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, damit ist sie berühmt geworden. Jella Haase mit dieser Rolle als Chantal Ackermann, Schülerin des Goethe-Gymnasiums und damit selbstverständlich Schülerin von Elias Mbarek alias Zeki Müller, der damals in Fuck You Goethe diesen legendären Satz sagte: Chantal, heul leise. 2013 ging das los im Kino. Leute, das ist 11 Jahre her und 2024 ist nichts mehr mit Chantal, heul leise, sondern wahrscheinlich eher mit Tom, heul leise. Ja, nicht nur, weil Anna immer noch weiß der Geier, wo in Thailand an irgendwelchen Stränden Leonardo DiCaprio hinterherjagt, sondern auch, weil Shanti mich versetzt hat. Ja, es ist, wie es ist. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich hoffe, ich würde bis heute dann Jella und Max getroffen haben können. Jetzt kommt das alles ein bisschen anders. Am Montag hätte es nämlich sein sollen, in München zur Premiere von Chantal im Märchenland. Da musste dann aber plötzlich fast sämtliche Interviewzeit eingekürzt werden. So ist das manchmal, wenn es vorne drückt und hinten klemmt. Und jetzt begegne ich Jella, wie es aussieht. Erst morgen, am Donnerstag. Und das auch nur virtuell. Sie ist dann nämlich in Berlin, ich allerdings in Hamburg. Und was dann dabei rauskommt, das hört ihr bitteschön dann nächste Woche. Was machen wir jetzt so lange? Wir haben die versprochenen kleinen, schmutzigen Briefe von Anna. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Schweinkram ist. Das kriegen wir aber raus. Und wir haben zwei andere Megagäste, yay, nämlich den wunderbaren Yannick Schümann und die junge Produzentin Sina Svita zur neuen RTL Plus Serie Disco 76. Und das ist in diesem Fall ein Killer und nicht nur irgendein billiger Filler. Außerdem war ich so ein bisschen spinksen bei der 5. Staffel LOL und ich erzähle euch, Ladies, was über die Gentlemen von Guy Ritchie und zwar in Serienform. So, weil aber nun mal morgen Donnerstag ist und sie nun mal morgen im Kino startet, auch wenn wir sie erst nächste Woche dann hier haben sollten, fangen wir natürlich trotzdem an mit einem kleinen Blick ins Märchenbuch.
Es war einmal ein König, der hatte eine einzige Tochter. Als die kleine Prinzessin nun herangewachsen war, beschloss der König, sie zu heiraten.
Bitte? Das soll für Kinder sein? Ach, sorry, das war das falsche Märchenbuch. Mein Fehler. Wir brauchen natürlich das Märchen von Bora Daktekin. Das hat eine Vorgeschichte und die geht so. Es war einmal vor langer Zeit, dass der dritte Fuck You Goethe-Film auch schon 7 Jahre her war. Chantal, Jella Haase und ihre BFF Zeynep, Gizem Emre, haben das Goethe-Gymnasium längst hinter sich gelassen, hängen da aber irgendwie immer noch arbeitslos rum. Einen Berufswunsch hat Chantal schon. Sie will, na klar, berühmt werden.
Chantal!
Ja? Oh mein Erde, was? Er lebt denn noch? Ich dachte, alle unsere Lehrer sind schon tot.
Hast du ernsthaft noch keinen Job?
Doch. Ich bin Influencerin. Ich bin kurz vorm Durchbruch.
Das Einzige, was bricht, bin ich, wenn ich deine hirnlosen Postings sehe.
Wie er mir folgt.
So, das war's dann übrigens auch schon mit Elias Mbarek. Falls einige von euch da nur seinetwegen reingehen wollen würden, ab morgen 45 Sekunden Cameo an der alten Schule. Denn kurz danach schon stolpern Chantal und Zeynep in einen uralten großen Spiegel. Der steht da so rum, ist eigentlich gedacht für den Schulflohmarkt und turns out, ist ein Zauberspiegel, natürlich, der die beiden direkt ins Märchenland bringt. Die zwei Assi-Grazien landen in einem beinahe Disney-fetten Schloss, also Props an dieser Stelle an Set-Design. Chantal ist plötzlich Dornröschen und stellt fest, Märchen sind irgendwie gar nicht gendercool.
Wieso seid ihr wach?
Bäh, mit dir krieg ich richtig Likes.
Ihr sprecht eine fremde Sprache, meine Prinzessin. Es ist der Schlaf, in dem ihr wandelt. Sprich gar der hexische Fluch aus euch!
Hey! Solange ich die Prinzessin bin, hört das Gekrapsche auf.
Euer Temperament ist wie ein Feuer, das nur ein Kuss zu löschen vermag.
Oh! Oh! Erstmal steckt man dich vor! Wenn man schon keine DM schickt.
An der Stimme erkannt möglicherweise, dieser Prinz, der gekommen war, Dornröschen wach zu rettküssen, wird natürlich gespielt von Max von der Gröben, alias Danger aus Fuck You Goethe. Und weil hier alles so ganz viel anders ist, als die zwei Prozessinnen es von zu Hause kennen, ist es jetzt vor allem an Chantal, die Märchenwelt zu emanzipieren. Und da ist wirklich einiges zu tun.
Oh, guck mal, Barbie.
Oh mein Gott, sie kennt dich.
Hey! Herzig. Wir erfrischen direkt. Und hier habe ich die Ehre mit.
Bitch, du siehst nach Manni aus.
Hübsch gesprochen. Ich liebe Lyrik. Wie heißt der Poet?
Ach was, ich kenne ihn sowieso nicht. Was weiß ich schon, ich ahnungslose.
Sie ist eine Freundin aus Kreuzbergien. Erfreuung.
In Grimms Märchen, und das ist ja nun mal wirklich bis heute so, sind Prinzessinnen possierlich, hübsch, ängstlich, schwach und devot und müssen immer schön warten, bis stattliche Prinzen, Ritter oder auch mal ein Jäger vorbeikommt, um sie vor irgendwem oder irgendwas zu retten. Nicht mit Shanti Ackermann, die aus allem, wo auch immer sie da jetzt reingeraten ist, natürlich versucht, die nächste Clickbait Insta-Story für ihre sicherlich bald irgendwann startende Influencerin-Karriere zu machen. Und natürlich hinterlassen die beiden, also Chantal und Zeynep, dabei eine Schneise der Assi-Verwüstung zwischen Prinzessinnen, Hexen und Goldeseln. Viel mehr mag ich da gar nicht drüber verraten. Also auch, ja, Hexen spielen noch eine durchaus wichtige Rolle. Und über allem natürlich die grundsätzliche Frage, wie kommen Chantal und Zeynep aus dieser Märchenwelt wieder raus, nach Hause? Natürlich erst nachdem sie für Gender Equality und mehr Diversität in der weißen, heteronormativen Märchenwelt gesorgt haben. Ich hatte zugegebenermaßen erst ziemlich Schiss, dass das alles zu ausgelutscht ist, zu vieles sich einfach nur wiederholt. Ist es aber gar nicht und tut's aber gar nicht, weil das hier ganz offensichtlich wie eine Art Klassentreffen gewesen sein muss, aber eins, auf das alle Beteiligten richtig Bock hatten. Also die Spielfreude bei Jella, bei Gizem und bei Max, die ist mehr als deutlich. Die haben das genossen, nochmal in diese Rollen zurückzukommen. Da spreche ich dann morgen so, wer auch immer will, sicherlich noch mit Jella drüber. Und auch Borodaktekin hatte offenbar nochmal Bock auf, ja, dieses Mash-up, was sich aber übrigens wohl erst so im Verlauf ergeben hat. Zum einen wollten er und Jella durchaus immer mal ein Fuck You Goethe-Spin-off mit Chantal in der Hauptrolle machen. Aber so ganz die zündende Idee war irgendwie lange Zeit nicht da. Und parallel wollte Bora immer schon mal Grimms Märchen kräftig in den Gender-Arsch treten. Und eins davon mal einfach komplett neu, komplett anders und völlig emanzipiert erzählen. Bis dann irgendwer wohl mal auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Moment mal, dafür wäre doch Chantal in ihrer unbeholfen, naiv gutherzigen Assigkeit doch eigentlich genau die richtige. Und dann wurde es am Ende eben nicht ein Märchen, sondern es wurde die ganze Märchenwelt mit vielen bekannten Figuren, die sie da auf den Kopf stellt. Es bleibt dann auch nicht mehr alles bei Grimm, aber ich finde, das muss man doch alles nicht spoilern. Also die machen sich da schon offen auch für Märchen aus anderen Teilen von Tausend und einer Nacht. Hupala. Da geht's ja natürlich dann auch irgendwann um Selbstbestimmung, auch um Coming of Age auf eine Weise. Es geht um die Suche nach dem Sinn des Lebens, im Ernst des Lebens nach der Schulzeit und wo dieser Ernst für Chantal hinführen könnte. Also auch welche Sorgen und Ängste sie eigentlich bremsen, mal wirklich was aus sich zu machen. Und natürlich geht es dann ab einem gewissen Punkt auch darum, wie angekündigt, Prinzen, Ritter und Jäger als einigermaßen armselige Märchenwürstchen zu entlarven, deren gesamte männliche Stärke und Mut natürlich nur aus der Feder der besagten Gebrüder Grimm stammt. Das könnte jetzt alles ab morgen im Kino aussehen wie in einem billigen tschechischen TV-Kinderfilm. Das tut's aber wiederum auch nicht, denn, ich hatte es kurz angerissen vorhin, die Sets, unter anderem in der Schlossanlage Schleißheim, in den Barandov-Studios in Prag und in den neuen Penzing-Studios bei München, ein ehemaliger Militärflugplatz, wo ich glaube seit 2022 ein wirklich fettes Filmstudio entsteht, also so fett im Sinne von Babelsberg, zieh dir schon mal eine dicke Jacke an. Diese ganzen Sets sehen wirklich Hammer aus. Also das hat ganz im Ernst beinahe Disney-Film-Set-Niveau, wirklich Chapeau, sehr gut gemacht. Szenenbildner Christoph Kanter hat mit den KollegInnen und zwar auch mit denen vom Kostümdepartment da richtig was Großes, Leinwandtaugliches hingehauen. Sehr gut gemacht. Kein Niveau hat, wie immer, und wen soll das wundern, die Sprache im Film. Darauf muss man sich dann einlassen. Ein paar weniger F-Wörter. Und zwar sowohl das, wo Icken hinten dran kommt, als auch das, wo Otze folgt. Hätten es auch getan, fand ich. Da habe ich so ein paar Mal gedacht, es müsste jetzt alles nicht die ganze Zeit so krass unter der Gürtellinie sein. Mag sein, dass ich da mittlerweile empfindlich bin. Findet es selber raus, mir war es ein bisschen zu drüber, aber Chantal im Märchenland ist unterm Strich ein würdiges Fuck You Goethe Spin-Off. Also wer die drei Filme von 2013, 15 und 17, wer die jetzt doof fand, wird sicherlich auch diesen nicht mögen, aber die Fans werden ihn ohne jede Frage sicherlich sehr feiern. Jella dazu nächste Woche hoffentlich hier bei uns. Dann vertiefen wir das noch ein bisschen weiter, wie das so war, in diese Rolle nochmal zurückzuschlüpfen. Aber jetzt gehen wir erstmal satte 48 Jahre zurück in der Zeit.
In der Disco ist es wie im echten Leben. Du kannst am Rand stehen und den anderen beim Tanzen zusehen, oder du gibst dir einen Ruck und wagst dich selbst auf die Tanzfläche. Aber eins nach dem anderen.
Wir sind in 1976 und das nicht im Fancy Berlin, wo genau zu dieser Zeit gerade David Bowie in einer Schöneberger WG zusammen mit Iggy Pop gelebt hat, was übrigens nur einen Katzenwurf von mir hier gerade entfernt gewesen ist. Nein, da sind wir nicht, sondern wir sind in Bochum, im Pott. Und da hat sich Fancy 1976 eher so angehört.
Ich glaube, Doro braucht heute ein bisschen Ablenkung.
Kino? Kneipe? Schwufen?
Neben Modetänzen wie dem Disco Fox erfreuen sich auch die klassischen Standardtänze wie der Walzer oder der Foxtrot.
Ich hab heute keinen Bock auf Lämmerhüpfen.
Ich weiß was Besseres.
An was genau denkst du?
Naja, das werdet ihr schon sehen.
Was kann dir schon geschehen?
Ja, so sah es halt aus, ne? Wenn man in eins der biederen, angestaubten Tanzlokale ging, denn so wild, wie ihr denkt, waren die 70er bei weitem nicht. Man trug vielleicht Schlaghosen und enge, sehr bunte Hemden. Und die Musik im Radio, die war Boney M., ABBA und Bee Gees. Aber bei Licht aus waren die Hände auf der Bettdecke, der Rest schön darunter. Und wenn Frauen arbeiten wollten, brauchten sie dazu die Erlaubnis ihrer Ehemänner. Das ist leider kein Witz und das konnte auch schon mal so ausgehen.
Naja, als dein Ehemann bin ich nun mal für dich verantwortlich. Die Ehefrauen meiner Kollegen arbeiten auch nicht. Ich verdiene gut und du verdienst es gut.
Und hier gibt's ja genug zu tun. Also da und da.
Aber ich mag meine Arbeit und die Kinder brauchen mich.
Lass uns doch lieber weiter an eigenen Kindern arbeiten. Und endlich eine echte Familie werden.
So seht ihr das ab morgen, Donnerstag, 28.03. in der neuen RTL Plus Serie Disco 76. So ergeht's hier nämlich der Anfang 20-jährigen Kindergärtnerin, damals hieß das wirklich offiziell noch so, Doro, gespielt von Luise Aschenbrenner, mit ihrem Ehemann Klempner Matthias. Der will, dass seine Doro mal schön Kinder kriegt, Essen kocht und ihm die Bude putzt. Doro will erstaunlicherweise was anderes. Sie will arbeiten, sie will selbstbestimmt leben und sie will sicher nicht ihrem jungen Ollen den ganzen Tag die Klotten hinterherräumen und dessen Bumsmaschine sein. Was 1976 in diesem, unserem Deutschland tatsächlich noch einer Revolte gleichkam, nah dran an einem interfamiliären terroristischen Akt. Nur um das mal kurz für euch einzuordnen, wie das vor gerade mal 48 Jahren hier in diesem Land noch zuging. Zum Glück ist Doro aber nicht allein. Sie hat ihre jüngere, sogar noch rebellischere Schwester Johanna an ihrer Seite, die ebenfalls ihre Kämpfe auf ganz anderer Ebene kämpft.
Guten Tag. Ich würde gerne meine Bewerbungsunterlagen abgeben.
Die hätten Sie doch auch schicken können, Schätzchen.
Ja, klar hätte ich das. Aber ich weiß auch, was denn damit passiert wäre, Schätzchen.
Geben Sie mal her.
Nein, nein. Ich möchte sie ausschließlich persönlich abgeben.
Aha. Als was wollen Sie sich denn bewerben?
Ja, Empfang. Ja, als Pilotin.
Moment mal bitte. Wie Sie sicher selber wissen, sind Frauen für diese Arbeit nicht geeignet. Aus gutem Grund bilden wir da nur die Herren der Schöpfung aus.
Ja, ich bin dafür geeignet, und zwar sehr.
Ja, Johanna will Pilotin bei der Lufthansa werden. Das ist 1976 auch noch reine Utopie. Die ersten Frauen am Knüppel gab es bei der Airline erst 1988. Also kämpft Johanna hier an der Arbeitsfront, Doro kämpft an der Familienfront und beide gehen eines Abends auf eine Party der in Bochum stationierten alliierten US-Streitkräfte. Die feiern damals schon anders und da sieht Doro ihn, den unfassbar schönen Robert. Einen erstklassigen Disco-Tänzer im Stile des damals ebenfalls noch sehr jungen John Travolta. Hier in der Serie, also nicht John Travolta, sondern Robert, gespielt vom ebenfalls unfassbar schönen Yannick Schümann. Ach, der ist wirklich sehr schön. Ab da ändert sich dann alles. Doro wird quasi zu Baby, nur ohne getragene Wassermelonen. Robert wird zu Johnny. Und wir sind im Stream, wenn wir uns das angucken, ab morgen plötzlich irgendwo zwischen Kudamm 56, Kellermans 63 und Deutschland 83. Also es geht um Musik, um Liebe, ums Tanzen, auch in die Freiheit. Raus aus den Zwängen angestaubter Konventionen und natürlich geht es auch ums Gesellschaftsbild und was eigentlich die Politik der damaligen Zeit damit zu tun hat. Könnt ihr euch, wie gesagt, ab morgen angucken. Ich habe die ersten 3 Folgen vorab sehen können und fand das wirklich ganz unterhaltsam, was ich da gesehen habe. Vor allem, weil ich mir denke, dass das nicht leicht gewesen sein muss. Also ein 1976 in den Fokus zu rücken für ein größtenteils ja junges Publikum mit einer aus heutiger Sicht natürlich höchst frauenfeindlichen Gesellschaftsordnung mit jeder Menge Chauvinismus, Rassismus, Sexismus und das Ganze dann trotzdem so auszuarbeiten, dass wir heute da eben nicht vorsitzen und die ganze Zeit nur in den Schrank kotzen möchten. Es saß nämlich zum Glück ein sehr junger Writers Room an dem ganzen Stoff, die ja da viel dran geschraubt haben, um eben diesen Spagat zu schaffen. Und Disco 76 hat mit Sina Svita eine ganz junge Produzentin, die aber auch vorher schon andere UFA-Produktionen gemacht hat, auch für ARD und ZDF. Unter anderem hat sie die Verfilmung gemacht von Altes Land. Das war der Debütroman von Dörte Hansen. Wahnsinnig tolles Buch. Der Film, glaube ich, mit Gott, Iris Berben, glaube ich, damals gemacht. Und eben diese Sina Svita hat selber sich auch extrem dafür eingesetzt, dass diese neue Serie bei allem Rückblick 48 Jahre zurück halt eben doch ins Heute passt. Sie mal zu treffen und darüber auszuquetschen, wie man das eigentlich hinkriegt, ein sehr großes Vergnügen. Und als dann auch noch Yannick Schümann als wunderschöner männlicher Hauptdarsteller Robert dazu kam, was soll ich sagen, Jackpot. Sina Svita und Yannick Schümann hatte ich euch versprochen und da sind sie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Grüß euch. Disco 76, das ist irgendwo, wenn wir es mal versuchen, in die deutsche Fernsehlandschaft einzusortieren, ist es irgendwo zwischen Kudamm 56 und Deutschland 83.
Das hast du aber ganz schlau gemacht.
So?
Alles vor allem Uferproduktion, sehr gut.
Die 76 war. Dazwischen.
Ja. Ne? Irgendwie ja schon. Wie seht ihr es eingeordnet zwischen diesen beiden Serien, die es ja schon gibt? Und ich komme da gleich noch drauf. Es hat ja von beidem zumindest so ein bisschen was.
Also wenn es um die zeitliche Einordnung geht, stimme ich dir da komplett zu. Was man natürlich überhaupt nicht vergessen darf, also Kudamm ist zwar auch, behandelt auch Tanz auf eine Art und Weise, aber da finde ich, ist der Tanz überhaupt nicht im Vordergrund und bei uns ist die Disco schon eigentlich auch eine Hauptrolle in der Serie. Und ich finde, wir, auch wenn das jetzt keine deutsche Produktion ist, wir können mal so Dirty Dancing mit reinwerfen in den Pott und alle geilen Tanzfilme, die es noch so gibt.
Worauf ich hinaus will, ist, Ihr erzählt ja eine relativ junge Geschichte mit jungen Hauptdarstellenden. Das Ganze aber in einem Kontext eines Jahrzehnts, wo wir einfach noch komplett ein anderes Gesellschaftsbild hatten und auch ein komplett anderes Männer-Frauen-Bild. Wie habt ihr da den Spagat hingekriegt, sowohl einerseits wahrheitsgemäß die Zeit von damals wiederzugeben, ohne aber gleichzeitig ein junges Publikum vor den Kopf zu stoßen?
Wir haben uns dem tatsächlich im Writers Room mit den AutorInnen von Anfang an waren wir uns dessen bewusst, dass wir einerseits die Zeit miterzählen wollen, aber auf der anderen Seite eben ja auch eine fiktionale Serie erzählen und da Einzelschicksale, die es so jetzt eins zu eins nicht gab, aber schon versucht haben, dem was Wahrhaftiges und Authentisches zu geben. Und dann aber auch eine Hauptfigur zu haben mit der Doro, die schon eine Fehlbarkeit hat, die auch einem modernen Frauenbild entspricht, gleichzeitig aber auch nicht nur das Gefühl vermittelt, sie ist ihrer Zeit nur voraus, sondern sie ist auch gefangen in diesem gesellschaftlichen Korsett und versucht da auszubrechen.
Hätte auch sonst nicht funktioniert.
Genau,
ne?
Ja.
Du hast eben schon gesagt, Yannick, Robert und Doro, die sind natürlich so ein kleines bisschen wie Johnny Castle und Baby.
Ja.
War das auch so eine weit entfernte Vorlage, die ihr euch im Spiel miteinander immer wieder mal so rangezogen habt?
Nee, also ich habe das nicht als Vorlage gesehen, ne? Aber es gibt natürlich es gibt Parallelen zu der Dirty Dancing Geschichte und dem Doro-Robert-Strang. Also Robert ist ein Tänzer, er tanzt oder bereitet sich auf einen Tanzwettbewerb vor. Seine Tanzpartnerin, die wirklich toll tanzen kann, fällt aus. Nun braucht er eine neue Tanzpartnerin und Doro, die wirklich nicht so gut tanzen kann, schlägt vor, ihm zu helfen und ihn zu unterstützen und er bereitet sie auf das Turnier vor. Das sind natürlich Dirty Dancing Parallelen. Aber es sind auch sehr, sehr schöne Parallelen. Ich habe Dirty Dancing sehr geliebt und da gibt es Momente, es gibt eine Szene in Folge 3, die mich ganz doll das ist meine Lieblingsszene aus der ganzen Staffel und das ist für mich ein ganz doller Hungry Eyes Moment. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich einfach wahnsinnig froh und stolz, dass ich so eine Szene drehen durfte.
Mhm. Ja, ich weiß genau, welche Szene du meinst. Mhm. Ich finde die auch ganz zauberhaft zwischen euch. Zu diesem Thema Glaubwürdigkeit, was ich finde euch gut gelingt, trotz der klar erkennbaren ja auch Comedy-Elemente, die die Serie einfach hat, habe mich gefragt, wie transportiert man das am besten in dieser Mixtur, die ihr da macht und habe gedacht, ein Transportmittel ist natürlich auch die Sprache. Wie dicht seid ihr da oder musstet ihr tatsächlich am Drehbuch bleiben, um nicht, wenn man mal so ein bisschen improvisiert, dann doch Papa zu sagen, statt Vater oder Vati. Oder dass man halt dann doch nicht plötzlich von einer Party redet, während das aber in den 70ern halt noch Fete hieß.
Mhm. Wir haben am Anfang mal so ein Wörterbuch als PDF geschickt bekommen für so Vokabeln.
70er Jahre Jugendsprache.
Ja, und das finde ich total schön, dass du das ansprichst, weil das ist ja wirklich ein wichtiger Teil auch der Rollenvorbereitung.
Ja.
Und klar ist es wichtig, dass man am Ende seine Sprache findet, ne? Und wenn es einen Satz gibt im Drehbuch, und den gibt es in jeder Produktion, in jedem Drehbuch, über den man einfach stolpert und sagt, ich muss den zu meinem eigenen machen, dann ist das ja immer was man auch bei den Proben am Set abspricht. So. Ja. Und wenn dann irgendjemandem auffällt, wenn es nicht man selbst ist, ne, ey, das Wort hat man damals aber so nicht gesagt, dann wird das dann schon geändert. Also improvisiert haben wir nicht wirklich, aber wir durften uns trotzdem von den Texten so entfernen, dass wir sie zu unseren eigenen machen konnten.
Nimm uns da ruhig noch mal ein bisschen mit in diese Vorbereitung von euch schauspielenden Menschen. Wenn du sagst, also einerseits gab es dann dieses Wörterbuch und man bereitet sich natürlich auch darauf vor. Letzten Endes ist es ja eure Aufgabe am Set, wenn es heißt und bitte oder Action oder wie auch immer, wenn es dann losgeht, in diese Rolle reinzugehen, diesen Jargon parat zu haben, aber gleichzeitig darf das ja auch nicht höllisch steif klingen.
Nee.
So wie einer von heute, der einen Text von damals aufsagt. Also wie machst du dir dann so ein Jargon, der eigentlich gar nicht deiner ist, wie machst du dir den zu eigen?
Also zur Rollenvorbereitung zählt ja noch ganz viel mehr als nur den Text lernen. Ne? Ich arbeite zum Beispiel immer mit einem Coach zusammen, der heißt Jens Roth und der hat damals das Source Tuning entwickelt. Das ist eine sehr körperliche Herangehensweise an Charaktere. Mhm. Das nur so als eine Sache, als Grundlage der Rollenvorbereitung.
Ja, gerne.
Und dann ist es beim Text wahnsinnig wichtig, dass der Text und jetzt eben auch hier der Spezialtext, sag ich mal, mit den Jargons, so sitzt, dass du dir im Spiel keine Gedanken mehr über den Text machst. Weil sobald du vor der Kamera stehst und drüber nachdenkst, was du sagen musst, hast du alles verloren, weil dann kannst du dich nicht mit deinen Gefühlen verbinden und mit der Gedankenwelt des Charakters. Wenn der Text aber im Schlaf rückwärts aufgesagt werden kann, dann kommt der ganz natürlich. Und das ist eigentlich das A und O, was man von Anfang an lernt, muss den Text beherrschen und zwar wirklich ganz, ganz doll, weil sonst hast du keine Chance.
Oder wie Emma Thompson mal in einem Interview gesagt hat, do your fucking homework.
Ja, und es ist ein Vokabeltest. Mm. Es ist ein Vokabeltest und zwar kein Kurzzeitgedächtnis-Vokabeltest.
Ja. Du hast eben schon angesprochen, das Thema Musik am Set. Mhm. Habe ich mir nämlich auch so in meiner romantisierten Vorstellung von Film- und Seriendrehs genauso vorgestellt. Aber du hast gesagt, das war jetzt irgendwie auch gar nicht so romantisch, wie man sich's vorstellt. Erzählt uns beide vielleicht ein bisschen vom Set, vom Eintauchen in diese 70er, wie ihr da auch Musik am Set benutzt habt, um vielleicht auch ein Gefühl zu transportieren. Mhm.
Als ich vorhin sagte, das war nicht so romantisch und sehr, sehr hart, ne, das klang vielleicht ein bisschen zu scharf. Was ich damit sagen wollte ist, wir haben uns sehr, sehr lange vorbereitet auf diese Tanzszenen. Wenn wir diese Tanzszene am Set drehen, bedeutet das nicht, dass wir die einmal von links drehen und einmal von rechts und dann sind wir durch, sondern so eine Szene wird ganz, 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 ganz oft wiederholt aus allen verschiedenen Perspektiven, verschiedene Kameraeinstellungen. Und da brauchen wir als TänzerInnen einfach eine krasse Kondition, um das zu wiederholen. Nun hatte ich ja auch mich auf Hebungen vorbereiten dürfen, ne? Und habe somit eine Verantwortung bekommen, die ich vorher auch noch nie am Set hatte. Nämlich, ich muss nicht nur selbst meine Schritte können und das muss gut aussehen, sondern ich muss am Ende der minutenlangen Choreografie auch noch meine Partnerin
dafür sorgen, dass deine Spielpartnerin nicht stirbt.
Ja, also ja, weil deswegen wurde ich auch in der Vorbereitung erstmal mit einer Profitänzerin gepaart, mit der ich die ganzen Hebungen geübt habe, weil ich, das eine hieß der Affe.
Ist das die Partnerin, mit der du auch tanzt im Film?
Emma hat aber auch eine Tanzausbildung, muss man dazu sagen. Emma Nova, meine Kollegin.
Erkennbar auch, ja, extrem eine gute Tänzerin.
Wahnsinnig gute Tänzerin, das hat das alles natürlich extrem vereinfacht. Okay. Nein, ich habe davor aber wirklich mit einer Frau, die nur als Tänzerin arbeitet, die Hebungen gelernt. Bevor ich mich an Emma rangetraut habe, ne? Weil bei dem Affen zum Beispiel sitzt sie vor mir in der Hocke, ich habe sie und schwinge sie einmal um meinen Körper und fange sie denn so auf, dass sie quasi mit dem Kopf dem Boden sehr nah ist, das ist der nächste Körperteil zum Boden. Und da muss ich einfach aufpassen, dass der Kopf nicht den Boden berührt. Und das war eine neue Ebene, die ich so noch nicht kannte am Set, dass ich einfach krass viel Verantwortung habe. Und das hat's, glaube ich, sehr anstrengend gemacht, aber es hat alles wahnsinnig gut geklappt und ich bin, glaube ich, auch nach diesen Tanzszenen noch nie vorher so glücklich ins Bett gefallen abends und habe mich einfach gefreut, dass das im Kasten ist und dass wir das alles gut hinbekommen haben.
Ja, da sind wir dann eigentlich im Bereich von Stunt-Szenen selber machen, ne? Nichts anderes
ist es ja. Das durfte ich ja zum Glück, also bei Sissy habe ich ja auch die ganzen Stunts selbst gemacht und wir hatten viele Kampfszenen. Ich liebe das. Wenn uns das zugetraut wird, genau.
Ja, man sieht ja auch bei dir, dass du ein sehr physischer Spieler auch bist.
Mhm, schön.
Und dir das regelrecht suchst. War das für jemanden außer mir noch so ein Riesenlacher? 2 Minuten, glaube ich, habe ich gelacht, dass der Moonwalk in Bochum erfunden wurde.
Oder? Ist das nicht toll? Und Michael Jackson war auch selber da. Das ist echt mindblowing. Der ich sage ja, wir sind wahrhaftig, aber nicht. Wir haben keine Dokumentation gemacht, von daher.
Erfunden in Bochum, ja. Fand ich super.
Der Pioniergeist.
Richtig. Sina, wir waren jetzt schon bei Sprache und bei Musik zum Thema Authentizität. Das dritte wäre in dem Fall noch die Verortung. Mhm. Grundsätzlich die Frage, warum Bochum, warum das Ruhrgebiet? Ich meine, wir sind ja alle schon immer froh, wenn es halt dann nicht Berlin automatisch ist oder vielleicht dann mal noch Hamburg oder München. Mhm. Wie seid ihr im Pott gelandet?
Das hat unterschiedliche Gründe. Der eine ist, dass der Ideengeber der Serie, Benjamin Benedict, selbst aus Bochum kommt. Und da lag das schon mal ganz nah. Das andere war eben auch der Anspruch zu sagen, wir erzählen nicht das Naheliegendste, wir sind in der Metropole, in der Großstadt, wie du schon sagtest, München, Hamburg, sondern wir erzählen so einen Pioniergeist, 76, weil streng genommen fing die Disco-Bewegung in Deutschland auch erst Ende der 70er an. Also wir wollten junge Leute im Aufbruch erzählen, die ja wirklich da die Ersten sind, die quasi vom Disco-Fieber angesteckt werden. Deswegen haben wir es einerseits nach Bochum verortet und wirklich so ins westlichste Deutschland sozusagen. Das muss man ja auch sagen, wir haben die westdeutsche Perspektive, die wir da erzählen. Die ostdeutsche kommt ja auch noch mit hinzu, ohne viel zu spoilern. Das war eigentlich der Grund, und gleichzeitig so einen großen Kontrast aufzumachen zwischen dem Ruhrpott, dem Kohlenstaub und dann diesen Disco-Glamour zu haben. Also diese Gegensätzlichkeit war für uns da eigentlich der ausschlaggebende Punkt.
Naja, klar, also Thema Fallhöhe, das funktioniert natürlich auch ein bisschen anders, als wenn du das ganze Ding schon von vornherein in so einem Glamour-Umfeld erzählst und so ein bisschen dann die, weiß ich nicht, die Vorgeschichte vom P1 nachspielst, ne? Ja. So, vielleicht nicht so interessant. Ja, und trotzdem habt ihr aber auch nicht versucht, dass, ich habe eine Zeit lang im Ruhrgebiet auch gelebt, ich komme zwar nicht von da, aber ich kenne es sehr gut. Und was ich immer sehr befremdlich finde, ist, wenn dann auf Gedeih und Verderb versucht wird, so Dialekt zu übernehmen. Und plötzlich müssen alle in der Serie ist nur noch dat und wat, und habt ihr auch von vornherein gelassen und gesagt, wenn, also manche Figuren haben es ein bisschen,
genau,
bei anderen habt ihr es einfach gelassen.
Exakt, wir haben wirklich geschaut, auch da Authentizität, ne, dass die es können, das auch gerne sprechen können und sollen, da dann auch so ein bisschen einen Unterschied zwischen den Generationen auch da zu haben, dass die Jüngeren gar nicht so sprechen zwangsläufig, dass sich da auch die Sprache verändert. Wir haben es viel bei Nebenfiguren, die das einstreuen, aber das war auf gar keinen Fall Einstellungskriterium, dass man Pott sprechen kann, weil dann wirkt es auch einfach gekünstelt und das wollten wir auch nicht.
Genau. Du hast mit Ufa Fiction auch schon fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen produziert. Du hast die Almen-Reihe gemacht für die ARD und Altes Land unter anderem fürs ZDF, die Dörte Hansen-Verfilmung. Ich habe mich gefragt, auch wenn es jedes Mal quasi dieselbe Produktionsfirma ist, gibt's da Unterschiede zwischen den Sendern? Ist es anders, wenn du für öffentlich-rechtlich was produzierst, als wenn du es wie jetzt für einen Privatfernsehsender machst?
Jein. Also zum einen ist es immer anders und immer neu, weil es andere Geschichten sind, man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, das ist einmal das ganz Wesentliche, und dann auch auf Senderseite ich mit anderen RedakteurInnen zu tun habe, mit denen man in den Austausch geht, deswegen ist jedes Projekt da nochmal anders. Bei RTL als privater Sender ist natürlich die Zielgruppe und das, was man, wie man das erzählen möchte, nochmal was anderes als beim Öffentlich-Rechtlichen, aber sonst ist es immer eine Neuauslegung und ein Neubeginn auf jeden Fall.
Weil ich mich gefragt habe, meine, mittlerweile ist ja auch, wenn das bei RTL Plus ist und gestreamt wird, sicherlich ein bisschen was anderes, aber ich weiß, früher war das unter anderem noch ein Unterschied, wenn du für Öffentlich-Rechtlich gedreht, produziert hast, dann musstest du die Sollbruchstellen für Werbung nicht einbauen. Und dass bei Privat häufiger geguckt worden ist beim Dreh, okay, wo können wir schon beim Dreh
die Commercial Break einbauen, ja.
Zumindest mitdenken, ne, damit du nicht irgendwo mitten im Satz raus musst, sondern wenigstens so halbwegs, so zweimal pro Folge halbwegs gut rauskommst.
Das stimmt.
Ist das noch ein Thema heute?
Jein. Also die Freiheit haben wir da schon gehabt, auch von RTL ausgehend zu sagen, das Format und die Folgenlänge ist so lang, wie die Dramaturgie und die Erzählung das bedarf. Und deswegen ist ja auch jede Folge unterschiedlich lang. Und deswegen wurde da alles andere als auf eine Commercial Break geachtet. Auf jeden Fall. Das war zu Anbeginn der Entwicklung auf jeden Fall nochmal Thema. Aber das hat sich dann auch mit der Zeit verflüchtigt tatsächlich.
Ja, und der Unterschied ist ja auch, dass es mittlerweile Streamer gibt, ne? Dass wir es ja online auf RTL Plus dass es auf RTL Plus zu sehen ist und man das ja sowieso ohne Werbung guckt. Also das hat sich ja auch geändert nochmal, als so die Mediatheken so einen großen Raum eingenommen haben.
Ja, ja, genau. Man merkt es teilweise. Ich hatte das jetzt gerade in der Amazon Prime Video hat es jetzt ja auch, wenn du diese 2,99 extra im Monat nicht bezahlen willst, dann hast du Werbeblöcke drin, so wie die Sache.
Ich aber will sie nicht bezahlen.
ich weigere mich bisher tatsächlich, weil das ist aber ein anderes Thema für ein anderes Gespräch, weil das doch, finde ich, arg ausufert gerade. Aber was mir aufgefallen ist, dass dann tatsächlich nämlich es so ist, dass die Werbeblöcke mehr oder weniger also ins Wort reingrätschen, weil das ist dann eine Programmierung. Du hast diese Sollbruchstellen für Commercial Breaks nicht mehr und plötzlich quasi so mitten im Satz, mitten im Wort ist so dumm und dann geht der Bildschirm auf und dann kriegst du irgendwie erstmal 20 Sekunden eine Werbung für irgendeinen Telefontarif oder so. Also auch wahrscheinlich nicht so ganz optimal.
Nee, auf jeden Fall dadurch, dass wir jetzt aber primär erstmal ein RTL Plus Original sind, ist es dann sozusagen an der linearen Programmierung da, die richtigen Momente für die Werbung zu finden.
Ja, wir schließen den Kreis da, wo wir angefangen haben, bei Kudamm und bei Deutschland, weil ich mich gefragt habe, natürlich, nach der Staffel ist vor der Staffel, wie geht's weiter mit Disco 79 und dann Disco 82?
Hört sich gut an. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den erfolgreichen Start von der ersten Staffel, haben aber genug Erzählpotenzial für weitere Das ist auf jeden Fall. Also da gibt es ja auch viele Figuren, die, ohne das jetzt groß zu spoilern, nicht auserzählt sind. Viele Themen, die wir nur angerissen haben oder gar nicht erzählt haben. Also da ist noch so eine Vielfalt, wie es dann auch in so einer begrenzten Zählzeit ist. Man muss auch da Schwerpunkte setzen. Von daher, da ist noch einiges da.
Also du würdest dir die Schlaghose nochmal anziehen und die Koteletten nochmal ankleben?
Die Koteletten waren nicht angeklebt. Die waren ja leider wirklich an meiner Wange dran. mehrere Monate. Und die Schlaghose befindet sich in meinem Kleiderschrank zu Hause, denn die habe ich geschenkt bekommen.
Aha, das ist Commitment.
Das Commitment.
Ja, absolut. Sinas wieder, Yannick Schümann. Vielen Dank für den Besuch in Eine Stunde Film.
Dankeschön.
Vielen
Dankeschön.
Dank für das schöne Gespräch und alles Gute.
Dir auch.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, kleine, schmutzige Briefe von Anna. Ach, ich lehne mich an dieser Stelle in dieser Folge einfach mal hier ganz entspannt zurück, lasse die Frau Wollner machen, was immer sie davor hat und uns hier gelassen hat, bevor sie abgehauen ist, und warte danach einfach auf die Unterlassungsklage des Rundfunkrats.
Kant is my absolute favorite.
Ja, ich muss zugeben, eigentlich müsstet ihr in den nächsten Minuten überwiegend diesen Ton hier hören. Es wird ordentlich geflucht, nicht nur in kleine schmutzige Briefe.
Verehrte Edith, du fuchsteufelsgeile Hure, du bist eine verrottete alte Fotze. Und du bist ein stinkendes Miststück.
Sondern auch im Interview mit den beiden Hauptdarstellerinnen Olivia Colman und Jessie Buckley. Colman zu treffen oder mit ihr zu zoomen ist immer ein großes Vergnügen. Und zusammen mit ihrer Spielpartnerin und guten Freundin Jessie Buckley ein noch größeres, als die Aufnahme noch nicht lief. Da haben die beiden gemeinsam gesungen, dazu später mehr, wenn die Zeit reicht. Denn auch ein Kollege hat seine Frage dann singenderweise gestellt. Aber erstmal zum Film.
Mich treffen nur deine Eier!
Sie ist vulgär.
Edith... Ich bin's nicht gewesen. Ich glaube, wir klagen eine Unschuldige an.
Ein weiblicher Polizist. Sehen Sie nur, ein fliegendes Schwein.
Der Film spielt um 1920 herum in der englischen Kleinstadt Little Hampton. So richtig britischer Muff, wie er im Buche steht. Die Nachbarinnen Rose und Edith, die kommen eigentlich gut miteinander klar. Die wohnen wirklich Tür an Tür, obwohl sie ganz unterschiedlich sind. Edith, streng katholisch erzogen, die wohnt noch bei ihren Eltern, ist so ein bisschen kaliberalte Jungfer. Rose ist alleinerziehend, arm, aber das blühende Leben, ihr Freund ist schwarz, allein das sorgt schon für Gerede in der Stadt. Und die Freundschaft bekommt Brüche, als Edith auf einmal fast täglich Briefe bekommt, die es in sich haben.
Du dumme alte Hexe, du scheißschlüpfrige, scheißalte Schlampe!
Wozu was schreiben, wenn ich es einfach sagen kann?
Über dich würde ich schreiben, du siehst aus, als hätte Queen Victoria sich eine Scheißbrennnessel in ihre Scheißmöse reingeschoben.
Du stinkst nach Sperma und Scheiße, und wenn du kochst, sieht das aus, als hätte ein Schaf das ausgeschissen!
Besser.
Edith sagt, die Briefe sind von Rose. Rose sagt, stimmt nicht, das Vorurteil und die Gerüchte sind gestreut. Rose wird trotzdem verhaftet, kommt vor Gericht. Der Skandal beschäftigt das ganze Dorf, sogar am Ende das ganze Land. Das beruht nämlich alles auf einer wahren Begebenheit, die sich so oder so ähnlich wirklich zugetragen hat. Eine Frau allerdings, nämlich die junge Polizistin Gladys, die glaubt an die Unschuld von Rose und fängt an zu ermitteln, natürlich auf eigene Faust.
Ich sagte, wenn Sie sich nochmal in den Fall einmischen, nehme ich Sie fest.
Im Gefängnis trifft Rose auf Gleichgesinnte.
Auf Kriminelle, meinen Sie?
Nicht unter den Mördern und Vergewaltigern. Ich habe eher an Trinker und warme Brüder gedacht. Ich suche das Positive.
Ja, es wird viel geflucht. Es ist alles britisch reserviert. Und das zu drehen, haben die beiden, also Jessie Buckley und Olivia Colman, mir beim Zoomen erzählt, war ein ganz großer Spaß.
Very, so easy.
Very easy.
Yeah.
Very, for both of those things.
It's quite hard not to do it. I think for us.
To swear or to...
I mean, in a scene where you don't have to swear, I still want to swear.
Yeah.
It was so fun, so much fun to be paid to, you know, let rip and do what people assume you shouldn't do, which makes me want to do it more.
Fluchen für Anfänger oder für Fortgeschrittene, je nachdem, wie rum es man sieht, denn im echten Leben fluchen kosten beide voll und ganz aus.
Not openly in the public, maybe.
I mean, you just go with people, hang out with people that you love.
And yeah.
I'm both well capable of being...
I don't think we feel like we're hemmed in.
No.
In that respect. I mean, I don't know about you, I probably wouldn't behave really badly out in Oxford Street, you know, sort of swearing and... Because people, everyone now is a critic and everyone has a phone and everyone... and that enjoyment is private and it's... If I want to swear and fart or whatever, I'll do it with people who I know will find it funny. And
be warned, you're quite lucky you're on Zoom, to be honest.
but we hang out with we've got lots of mutual really good friends, yeah. And you can just be yourself, and I've just dribbled. So we definitely managed to let our hair down.
Einmal im Leben pupsen mit Olivia Colman. Ich glaube, ich habe alles erreicht. Und fluchen natürlich, denn ihr Lieblingsschimpfwort, und da sind wir wieder am Anfang, ist...
Cunt is my absolute favorite. I love it. The consonants. Yeah, and it's, you know, and women should own that word.
Yeah.
And it's always a litmus test for me. If I say that word and you can sense that people's sphincters are tightening, I know that we're not going to get on.
But in certain, like in America, that is such a bad
so
word.
So shocking. But then in England, American, when you say cunt and they go, and you go, oh, good, we're going to get on really well.
I quite like feckin' Egypt.
Yeah, but it seems almost
but
like
I,
a cuddle.
I quite like feckin' Egypt. It is a cuddle. A good fuck.
Fuck is
good.
A great word. It's just bollocks is great. It's again, there's use of consonants, which is...
But sometimes when you get like... caught in a rally, or, you know, you'd be like, there's not enough of them to come out.
Yeah.
I like them all.
When you jam a finger in something or hit your head, fuck is so good.
Eine Runde Ohren auswaschen, bitte. Ich habe euch vorgewarnt, denn es ist familiär veranlagt bei Olivia Colman, das Ding mit dem Fluchen.
And also my family have always been swearers. So my mum, you know, who's the sweetest woman you'll ever meet, and if you met her, you wouldn't think she knew any swear words. But she'll go, oh, fuck, I forgot to do the, oh, fuck, oh, shall we have a cup of tea? Fuck it, let's do it. Yeah. You know, she's like that. So it's just a sort of language. It's not anger. So for me, when people are really shocked by swearing, I find it funny because it's what I've always grown up with.
Yeah.
So einmal möchte ich jetzt doch noch ernst werden, denn der Film hat ja auch ein ernstes Thema, zumindest unterschwellig, nämlich Bigotterie. Und das kennen die beiden.
Sometimes you watch someone with no power be treated quite badly. Mm-hmm. I've seen that a few times on set.
Yeah.
Sometimes heads of department don't necessarily treat the lower people in their team well. And I see that. And it's a matter of learning how to deal with that over the years. I think we've learnt not to keep quiet about it.
Yeah.
And to say, at least to the person who's been bullied.
You can't do that.
I saw what happened. You're not alone. And you're not going mad. That did happen.
Yeah.
And... So that's the only example I can think of at the moment. Can you think of any?
Yeah, I mean, I just don't think there's any need or room for, like, being an asshole. Like, we all are trying to, like, make a film or to be part of any industry. It takes a whole team of people to make a half a millisecond of something beautiful and magical and for us all to feel like we're in it together. And when people behave badly to people or play a hierarchical card or actually aren't interested or curious in making something together, it's A, really boring and it's not fun, and I will never work with them ever again.
Also, sorry, the most obvious example of bigotry which I can think of in recent times is I heard of an enormous pay gap disparity between a man and a woman in our industry. I mean, breathtaking gap, and that is still happening. It was made illegal in the 70s, you know, and it's still happening. So that is something that needs to be worked on, not just in our industry, but in all industries. And our industry is one that they say is much more open, liberal, you know, equal. We're still very much battling quite a few things.
Und zum Schluss dann nochmal einen Stimmungsauffäller. Ich habe euch die singende Frage versprochen. Ich präsentiere sie euch mit ungesungener Antwort.
Yes, this is Chris from Switzerland. I was really tempted to sing my question, but I'm not going to do that.
Oh, go on!
All right, I'll try. This film can be described as a period piece, which is with most word words than usual. Which kind of period piece would you love to spice up with some more swear words?
Well, it is, and all the swearing is true. That's all of the letters, if they were real. Downton Abbey would be Downton funny. Abbey, you know, when they drop a cake downstairs. Fuck! I'd love to, you know, it would be funny and probably more real.
Yeah.
Also, you know, the upper classes They love a good swear.
The Crown would be good. What if
the Crown?
What if the Queen just sweared like a trooper?
Yeah.
Like to her corgi, she just went like,
a corgi like shit
Edith,
somewhere.
Like Edith Swan, she just was like, but the poor corgis. Well, you know, no, maybe
she'd always be nice.
You always want corgis. People who are holding on the most to swear the most.
That's yeah, what. The ones who are uptight, it's great when it comes out.
Das würde ich auch gerne sehen, aber erstmal könnt ihr euch kleine schmutzige Briefe angucken mit einem kleinen schmutzigen Interview mit Olivia Colman und Jesse Buckley und kleine schmutzige Briefe als Film ist ab Donnerstag im Kino. Könnt ihr reingehen, könnt ihr Spaß haben und weil es so schön war, bitte der hier nochmal.
Kant is my absolute favorite.
Olivia Colman hier bei uns. Na, die Überraschung ist aber wirklich einigermaßen gelungen. So, jetzt nochmal der Blick auf die Uhr und heute schaffen wir es. Letzte Woche war es zu knapp, diese Woche passt's doch rein. Liebe Ladies, es geht um die Gentlemen.
Denk doch nicht, ich hätte das gewollt. Der Titel hat keinen praktischen Wert. Das Geschäft ist am Boden, durchs Dach regnet's rein und das Finanzamt ist gierig. Wir müssen Löhne zahlen, die Angestellten rebellieren und du bist ein koksschniefender Arsch.
Ich bin nämlich endlich mal dazu gekommen, mir The Gentleman anzugucken auf Netflix. Diese Serie, die viele doch einigermaßen verwirrt hat. Was ist das jetzt? Die Serienversion von Guy Ritchies gleichnamigem Film? Ist es eine Fortsetzung? Ist es eine Vorgeschichte? Weder noch, auch diese Geschichte ist ähnlich wie Chantal im Märchenland ein Spin-off vom Film, wieder gemacht und verantwortet von Guy Ritchie, angesiedelt im selben Milieu, aber mit ganz anderen ProtagonistInnen. Im Zentrum die beiden adeligen britischen Brüder Eddie und Freddie, gespielt von Theo James und Daniel Ings. Wer den nicht kennt übrigens, das war einer der Hauptdarsteller in Love Sick. Einer der für mich bis heute besten Serien aller Zeiten. Freddie, eben gespielt von Daniel Ings, ist der Ältere, hätte nach dem Tod des Vaters hier eigentlich alles erben sollen, den ganzen Landsitz inklusive aller Titel und so weiter. Es kommt aber raus, Freddy ist ein wirklich Guy Ritchie-filmmäßiger Vollspacko, wie er im Guy Ritchie-Buche steht. Und Eddie, der Jüngere, hat jetzt alles geerbt. Das meiste davon sind Schulden, aber ganz hinten, in den schier unendlichen Tiefen des Anwesens, auf einem Acker, der fast in einer anderen Galaxie liegt, so weit ist er weg, gibt es, ja, ich sag mal, unterirdische Gewächshäuser.
Muss ein Schock gewesen sein, alles zu erben. Das Haus, den Titel. Ich kann Ihnen sagen, dass eine Vereinbarung besteht, der zufolge Sie als der neue Eigner alljährlich eine nicht zu verachtende Summe Geldes erhalten, wofür Sie nichts weiter tun müssten, als uns zu ignorieren.
Der alte Duke hatte, was natürlich keiner wusste, dem größten britischen Drogenkartell erlaubt, sein Gras dort anzubauen, in unterirdischen Gewächshäusern, die größer sind als das Saarland. Und plötzlich steckt der brave Eddie, also der Vorzeigesohn, Soldat bei den Blauhelmen, mittendrin in einer Bube-Dame-König-Gras-Kiffer-Kartell-Syndikat-Nummer, die sein bescheuerter, verschuldeter, ständig zugekokster Grafenbruder natürlich für sich nutzen will, sobald er Wind davon kriegt. Hat mich köstlich amüsiert. Ich habe alle 8 Folgen durch. Die beste Richtung, die ich euch für das ganze Ding geben kann, ist: Hier hat sich Guy Ritchie wirklich mal komplett ausgetobt. Also Bube, Dame, König, Gras hatte ich erwähnt. Dazu das Beste aus Revolver, aus Operation Fortune und vor allem ganz, ganz viel Snatch, Schweine und Diamanten. Als hätte Ritchie hier eine Serie aus seinen eigenen Best-of-Filmen gedreht. Wer genau diese Filme deshalb bisher nicht mochte, also diese Themen Drogen, fahrendes Volk, Boxen, Glücksspiel, britische Snobs und sehr absurde Action, dann bitte Finger weg. Aber wer drauf steht, unbedingt angucken, The Gentleman, die Spin-off-Serie vom gleichnamigen Film von 2019. Love it very much. So, gehen lasse ich euch nicht ohne diesen kleinen Rausschmeißer. Den gönnen wir uns jetzt einfach noch, denn ebenfalls morgen kommt auf Prime Video noch die 5. Staffel LOL, Last One Laughing, raus. Die Keiner darf lachen Show mit Bully Herbig und 10 Gästen, die meisten davon Comedians.
drei Altbekannte sind in Staffel 5 dabei, nämlich Thorsten Sträter, Gewinner von Staffel 1, dazu Hazel Brugger und Olaf Schubert. Und sieben neue sind dabei, darunter, in Klammern, der Kreis schließt sich an dieser Stelle, er hier.
Chantal.
Ja?
Hoi leise.
Ja, kein Witz und auch nicht wirklich lustig. Elias Mbarek in der 5. Staffel LOL. Was soll der da? Ich kann es euch nicht sagen. Die ersten 2 Folgen, die ich vorab sehen durfte, die erklären es nicht, weil er halt wirklich nur anwesend ist und nichts selber macht. Mehr kann ich nicht sagen, sonst wäre es tatsächlich schon gespoilert. Auch neu mit dabei sind Legende Otto Waalkes. Ja gut, der macht halt so Otto-Sachen. Das ist aber fast wirklich auch schon Comedy-Leichenfledderei. Und dann sind da noch Mirja Bös, die finde ich so lustig wie ein Schienbeinbruch am ersten Urlaubstag. Michael Kessler, der ist irgendwie nur witzig, wenn man ihm ein gutes Drehbuch in die Hand gibt. Und dazu dann noch Ina Müller, die kann wirklich am besten, was sie hier nicht darf, nämlich giggeln, kichern und lachen. Meltem Kaptan ist dabei, unfassbar tolle Schauspielerin. Aber eine eher geht so Comedian, hatte ich das Gefühl. Und dazu noch Ralf Schmitz, der lustigste Mann der Welt, findet zumindest Ralf Schmitz. Sonst, glaube ich, eher keiner. Also ich kürze ab. Das Beste, zumindest in den ersten beiden Vorabfolgen, waren die Altbekannten. Also Hazel Brugger, Olaf Schubert und der unfassbar gute Thorsten Sträter. Die sieben Neuen dagegen sehr ausbaufähig. Vielleicht reißen die es ja noch, dann will ich nichts gesagt haben. Aber dann habt ihr auch da eine grobe Richtung, wenn ihr euch Staffel 5 LOL ab morgen rein zu Günthern in Erwägung zieht. So, Tschüss mit Üs reicht mir für heute. Und ihr habt Hausaufgaben genug. Nächste Woche dann hoffentlich vielleicht endlich Jella Hase bei uns. Plus der großartige Josef Hader mit seinem neuen Kinofilm Andrea lässt sich scheiden. Bis dahin macht ihr es mal schön gut, passt auf euch auf und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.